14 Uhr.
Mensch.
Sonntagnachmittag.
Der Typ hat früher bei der NASA im Kontrollzentrum gearbeitet.
Ja, genau. NIS2, sind wir nicht alle ein bisschen kritisch? Per Heinlein.
Dankeschön. Also als vorweg, ich hatte mich auf so einen ganz kleinen Nischenvortrag in der V4 hinten links ohne Besucher gefreut, weil ich dachte, so für das Thema kommt doch keiner. Ich habe das so spontan eingereicht und bin so ein bisschen irritiert. Aber schön. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem was Amüsantes rüberbringen, auch wenn ich ein paar depressive Botschaften für euch im Gepäck habe. Ihr wisst das ja. Muss allerdings gleich vorweg sagen, das war hier auch für 1,5 Stunden angekündigt. Ich habe 1 Stunde, bis 15 Uhr machen wir. Dann kommt ihr auch noch gut zu den anderen Vorträgen. Das ist das Gute dran. Ich persönlich muss auch um 3:15 tatsächlich weg. Und da wir den Vortrag so im Januar mal noch relativ spontan nach der Einreichefrist, glaube ich, sogar noch nachgeschoben haben, freut mich, dass er das noch hier reingeschafft hat ins Programm. Aber dadurch ist die Zeitplanung ein bisschen großzügig gewesen. Und ja, ich werde mehr auch zu NIS2 als zum CAA sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht alle wegen der CAA irgendwie da. Die hat sich aber auch deutlich entschärft. Das große Thema und der große Tenor ist aber der gleiche. Ich hoffe, ich kann euch damit alle glücklich machen damit. Ansonsten nochmal Lob an euch. Ja, ihr seid erkennbar keine Studenten. Ihr seid nämlich nicht um 19:15 da, sondern pünktlich. Das könnt ihr jetzt positiv oder negativ sehen. Und ihr habt vor allem die V7 gefunden, im Gegensatz zu denen, die ja immer noch durchs Gebäude irren. Ich weiß nicht, wie oft ich schon nach der V7 vorhin gefragt worden bin. Das ist ja nur für Insider. Ja. Das hat mich ein bisschen an das Wimmelbild erinnert, darum habe ich das noch spontan eingebaut in die Folien, auch weil ich heute Morgen angesprochen worden bin. Der Typ, der das gezeichnet hat, Marian, der ist ein Zeichner, der das alles per Hand gezeichnet hat, der wohnt hier in der Nähe von Dresden. Fand ich damals so geil, den habe ich zu Hause besucht, weil ich mal wissen wollte, welche krassen Typen solche krassen Bilder machen können. Und wo seid ihr denn? Irgendwie zwei haben sich heute Morgen bei mir am Stand geoutet, sie hätten Ideen beigetragen, weil sie den Zeichner kennen. Seid ihr hier? Und ihr hattet Konkurrenz zu mir. Und da habe ich gesagt, okay, dann zu Ehren von Dresden und Chemnitz bringen wir mal wieder mein Kindheitstraum, mein eigenes Wimmelbild. Okay, aber das nur am Rande. So. Ja, sind wir nicht alle ein bisschen kritisch? Das war so die Erkenntnis der letzten Wochen. Mich hat das Thema auch erst vor einigen Wochen oder Monaten eingeholt. Ich besitze tatsächlich einige Wochen, Monate Gewissensvorsprung vielleicht für euch, aber auch noch nicht so lange. Ich glaube, das hat, wer da nicht wirklich in dieser kritischen Infrastruktur kritisch so groß unterwegs war, der hat das die letzten Jahre vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt. Plötzlich ist das aber in den ganzen Verbänden und Ausschüssen, Handelskammern, was weiß ich, wird das gerade ein großes Thema. Und scheint uns doch ein bisschen mehr zu betreffen, als man so denkt. Und darum dachte ich, es wird an der Zeit, sich mal damit eine Runde zu beschäftigen. Wer uns jetzt noch nicht kennt, ihr hattet ja jetzt einen Tag lang Zeit, unten den orangen Stand da gegenüber von der Treppe mal zu besuchen. Meine Kollegen sind auch da. Wir machen Linux seit Ewigkeiten. Ihr wollt auch nicht, dass wir Windows machen, das kann nicht gut gehen. Und sind ansonsten die Köpfe hinter Mailbox.org und OpenTalk. Sprich, wir machen alles, was freie und digitale, souveräne Kommunikation irgendwie ausmacht. Und ja, wir suchen Leute und Mitarbeiter, wer noch einen neuen Job sucht. Ja. Also, Kritis, NIS2, was bisher geschah, ja, in den letzten Jahren. Also zum einen, Kritis ist ja mittlerweile ein geflügelter Begriff. Ja, man sieht ja auch immer hier Honkhase, Manuel Artuk oder sowas in Tagesthemen über kritische Infrastruktur was erzählen und so weiter. Das wird ja langsam allgemein wissen, dass wir vor fast einem Jahrzehnt mittlerweile die kritischen Infrastrukturen zumindest als Gesetz erfunden haben. Aber das sind also traditionell eher sowas wie Gasversorgung, Energieversorgung oder irgendwie sowas, wo wirklich die ganz große kritische Infrastruktur der Gesellschaft irgendwie dran hängt. Und das waren schon immer diese Kritis-Unternehmen. Und die haben halt in einem regulierten Bereich, weil der Staat eben sagt, das ist wichtig, schon immer relativ starke Anforderungen gehabt, eben zum Beispiel für die Business Continuity, für die Verfügbarkeit und natürlich auch für die Cyberresilienz, wie man das heutzutage ja nennt, nämlich das, den Abwehrschutz gegen Angriffe und so weiter und so fort. Das macht nicht immer Spaß, weil das sind echt harte Auflagen. Ich will mit denen da nicht tauschen. Auf der anderen Seite könnt ihr euch ja vorstellen, ja, auch nicht erst seit den letzten doch 1, 2, 3 Kriegsjahren, dass natürlich sowas wie Gas- und Energieversorgung und solche zentralistischen Systeme natürlich völlig berechtigt da besonders geschützt werden müssen. Bis jetzt waren das 2700 Unternehmen, so Pi mal Daumen. Ja? Ich habe den Zettel mit der Zahl, die ich mal aufgeschnappt habe, verloren, aber ich glaube so 800 Kernunternehmen und so Pi mal Daumen 2100 im etwas erweiterten Umfeld. So dass man halt sagen kann, Pi mal Daumen, knapp 3000 Unternehmen, die Kritis unterlagen. Die schließen sich in Arbeitsgruppen zusammen, die haben das die letzten Jahre irgendwie schon gemacht. Und prinzipiell kann man sagen, Kritis, und IT-Schutz für Kritis, das ist da, ist etabliert. Die haben ihre Formate gefunden, haben ihre Maßnahmen gemacht, sind akkreditiert oder geprüft, vielmehr zertifiziert und haben das abgefrühstückt. So, und was macht man, wenn man mit Meilenstein 1 fertig ist? Man erweitert das Ganze und kommt zu Meilenstein 2. Und damit kommen wir dann auch zu NIS 2. Ja? Hintergrund von dem Ganzen ist natürlich, wir haben natürlich den staatlichen Auftrag aus dem Grundgesetz, Sozialstaatsprinzip und so weiter und so fort, der Daseinsvorsorge. Also der Staat muss schon auch sicherstellen dafür, dass es Gas- und Energieversorgung gibt, dass wir ein Schienensystem haben und so weiter und so fort. Und natürlich hat in den letzten 10, 20, 30 Jahren ja auch viel Privatisierung stattgefunden. Ja, was früher eben der staatliche zentrale Versorger war, ist mittlerweile dezentral. Die Privatwirtschaft kommt mit rein, sodass man da natürlich schon auch sagen muss, der Staat muss ja trotzdem auch noch sicherstellen, dass das funktioniert, weil er muss eigentlich diese Daseinsvorsorge sicherstellen. Und wenn Private im Spiel sind, dann muss er halt sicherstellen, dass die das auch ordentlich machen. Also darf er Vorschriften machen, darf er regulieren, muss er auch wirklich tatsächlich tätig werden, damit wir nicht alle plötzlich ganz irritiert sind, wenn alle Gasversorger gleichzeitig einer Ransomware-Attacke zum Opfer gefallen sind. Das wäre ja uncool. Vor ein paar Monaten war mal eine Konferenz, da ist so eine viel zitierte Zahl mittlerweile genannt worden von der Präsidentin des BSI. Pi mal Daumen 200, ich habe noch irgendwo 270 Milliarden Dollar Schaden durch Cybercrime, hat das BSI mal irgendwie gemacht. Das ist, ich weiß nicht, die Hälfte vom Bundeshaushalt oder sowas. Also auf jeden Fall durchaus eine Menge Schottergeld. Da kann man sich überlegen, so Erpressungsgelder, Cybercrime-Schäden, also wirklich auch diese ganzen Ransomware-Attacken. Sprich, da ist schon tatsächlich auch eine Menge Schotter im Spiel, was diese ganze Cyberabwehr irgendwie angeht. Davon sind wir jetzt mit NIS 2 ja nur ein kleiner Teil. Ja, aber natürlich sieht man auch da, das gibt schon wirklich Gründe, sich darum zu kümmern und als Staat irgendwie aufzupassen. So, und jetzt brauche ich eure Mitarbeit und ich habe ein bisschen Bammel, ob das funktioniert. Ich hoffe, ihr kennt das noch von früher. Macht mit. Gebt mir ein NIS. Gebt mir eine 2. Gebt mir ein U. Ein M, ein S, ein U, gebt mir ein C und gebt mir ein G. What's the word? NIS, genau. Das NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsgesetz. Yes. Ich musste das jetzt bringen, es tut mir leid. Das, ich habe auch lange gebraucht, wofür das U ist. Es war kein Umzugsgesetz, es hat auch irgendwie nichts mit diesen türkischen Würstchen oder so. Nein, das NIS 2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsgesetz. Also, tatsächlich hat das natürlich wieder Hintergründe auf der EU-Ebene. Ja? Klar, die EU reguliert das Ganze. Das ist jetzt tatsächlich mittlerweile auch beschlossen worden vor einigen Tagen. Also, das kommt jetzt tatsächlich. Und wir haben jetzt Zeit, bis Dezember das in Deutschland in nationales Recht umzusetzen. Das ist ja das Übliche, kommt von oben und jedes Land muss das dann entsprechend irgendwie umwürfeln. 17. Oktober, nicht Dezember. Ja? Das ist mit Verlaub gar nicht mehr so viel Zeit. Das steht schon relativ dicht vor der Tür. Zumindest als Stichpunkt, wann dieses existieren muss. Wie man dann noch Übergangsfristen macht, wird man dann noch gucken. Man wird vielleicht auch nicht immer von vornherein gleich so scharf schießen. Haben wir bei der DSGVO ja auch gesehen, dass man da natürlich noch ein bisschen Softstart machen muss. Verpflichtung ist das eine, praktische Umsetzbarkeit ist das andere und so weiter und so fort. Aber prinzipiell ist das schon sehr real vor der Tür. Ja? Stellt sich natürlich die Frage, bevor wir abtauchen, was das eigentlich bedeutet, stellt sich erstmal die Frage, bin ich betroffen? Ja, macht auch jedes Gericht erstmal gucken, bin ich überhaupt zuständig für die Klage oder darf ich es abwimmeln? Da gibt es verschiedene Bereiche. Zum einen haben wir gewisse Geschäftsbereiche, Tätigkeitsbereiche, die Sektoren, heißt das. Dann haben wir eine Unternehmensgröße und dann haben wir vielleicht noch bestimmte Dienstleistungen, die das Ganze nochmal unterlaufen und konterkarieren. Und danach müssten wir jetzt gleich alle zusammen erstmal gucken, wer denn hier im Raum davon betroffen ist und wer jetzt freudestrahlend wieder gehen darf. Ja. Wir haben diese 18 Sektoren, was, das ist schon mal ein kleines Problem, deutlich mehr sind, als wir bei Kritis hatten, wo das ja wirklich nur die Kernversorgung war. Das heißt, wir kommen jetzt auch in Bereiche rein, die vorher von Kritis nicht erfasst waren. Und das ist insofern natürlich ganz lustig, als dass da noch die blanke Unwissenheit vorherrscht. Wenn hingegen bei diesen zentralen Sektoren die meisten Unternehmen sich ja dann schon mal damit beschäftigt oder was gehört haben und dann nicht komplett blank dastehen, das kommt jetzt nochmal komplett, wird das nochmal erweitert. Ne? Es gibt die wichtigen und die etwas weniger wichtigen Bereichen oder die wesentlichen Sektoren. Und da haben wir natürlich, ja, natürlich sowas wie Transport, Finanzmarkt, Gesundheit ist schon klar. Vielleicht haben wir ein paar Leute ja von den Krankenhäusern hier. Aber Abwasserwerke und Versorgung ist meistens schon bekannt. Aber zum Beispiel auch digitale Infrastruktur. Ich könnte mir vorstellen, das kann einige Leute. Nein, habt ihr noch nie gehört. Super. Dann haben wir kein Problem. Und dann haben wir noch die wichtigen Sektoren, wo zum Beispiel aber auch sowas wie digitale Dienste irgendwie dazu gehören. Das ist jetzt nicht gleich jeder Webhoster, ja, können wir dann gleich nochmal gucken, aber es ist grundsätzlich erstmal, wo wir auch vielleicht tatsächlich primär betroffen sind, ja, als Sektor erstmal. Das zweite ist eben, wir gucken, wie groß ist das Unternehmen, ja, denn hinter der Abwägung, wir müssen die Gesellschaft schützen, ja, wir müssen diese Daseinsvorsorge machen, steckt natürlich schon auch die kleine Unterscheidung, ob das jetzt irgendwie ein kleiner Anbieter ist, der irgendwie 2000 Haushalte versorgt oder ob das irgendwas Großes ist, was 20.000 oder 200.000 Haushalte versorgt, die davon abhängig sind. Also sprich, wie sehr würde natürlich auch der Schaden für die Gesellschaft dastehen. Und da muss man natürlich auch gucken, wer jetzt wirklich ein ganz kleines Unternehmen ist und irgendwas vergleichsweise ersetzbar Unwichtiges macht, der kann diesen Aufwand nicht treiben und der muss diesen Aufwand natürlich auch nicht treiben. Ja? Da haben wir zum einen die Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und eben Pi mal Daumen 50 Millionen Euro Jahresumsatz. Wer ist davon hier betroffen? Eigentümer vor, ja, sehr schön. Die müssen das halt tatsächlich, wie das immer so ist, aktiv nachweisen. Also die müssen präventiv, proaktiv auf die Behörden zugehen. Die müssen eben ihre Maßnahmen dokumentieren. Die müssen sich das abnehmen lassen und sind die sogenannten besonders wichtigen Einrichtungen. Ja? Und da wird nicht gewartet. Die werden auch nicht informiert, das müssen die schon selber wissen. Ab der Größenordnung sollte man manchmal hoffentlich davon ausgehen, dass die das auf dem Schirm haben. Man weiß es nicht genau. Wir haben ja doch manchmal so verschiedene Awareness-Probleme in den letzten Monaten und Jahren kennengelernt, wenn man die Zeitung gelesen hat. Dann haben wir natürlich, wenn es besonders wichtige Einrichtungen gibt, auch noch die wichtigen Einrichtungen. Das sind die kleineren. Und das sind tatsächlich 50 Mitarbeiter und 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Wer fühlt sich da so angesprochen? Toll, das ist eine Großindustrielle hier, es waren viel weniger. Okay, also ich fühle mich da tatsächlich angesprochen. 50 Mitarbeiter, das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so viel heutzutage, das ist erreichbar. Und dafür, dass man mit dem Bereich bislang da noch nichts zu tun hatte, ist es dann doch schon ein Punkt. Wir müssen das nicht proaktiv nachweisen, wir müssen es aber machen. Wenn es rumst, ist die Frage, was habt ihr denn? Da kann ich nicht sagen, oh, wollte ich nächsten Monat machen. Ne? Also natürlich will man das dann nicht sehen und zertifizieren, ist ja auch ein Riesenaufwand. Aber genau genommen von allen Maßnahmen sind wir erstmal ganz genauso betroffen, die wir uns nachher noch angucken können. Ja? Nun haben wir das Problem, unter den wichtigen Unternehmen gibt es natürlich noch kleine und Kleinstunternehmen, im dümmsten Fall vielleicht auch die Vier-Personen-Klitsche. Ja? Die hochspezialisiert irgendwas Geiles macht. Ja? Und da gibt es natürlich noch so ein paar Sonderdienste, an denen namentlich natürlich die Cybersicherheit hängt. Ja? Die DNS, die Mutter aller Dienste im Internet. Wenn DNS tot ist, ist das Internet tot. Allerdings jetzt tatsächlich auch nicht irgendwie der beliebige kleine Hoster, der den Webshop für den Verein oder sowas macht. Das geht jetzt nicht um Content-Hosting, sondern an den Stellen schon immer um Vertrauensdienste oder eben auch um öffentliche Kommunikationsnetze. Aber zum Beispiel lokale DSL-Carrier, lokale kleine Mobilfunkanbieter oder irgendwie sowas in dem Bereich. Oder was es da vielleicht sonst im Spezialbereich noch gibt. Da spielt dann tatsächlich, je nach Bereich, die Größe gar keine Rolle. So. Das Problem ist jetzt, wir kommen hinten noch raus, dass wir eine Lieferkette sicherstellen müssen. Das heißt, als großes Unternehmen muss ich dafür sorgen, dass alle meine Vorlieferer auch sauber sind. Und mein Vorlieferer ist vielleicht die kleine Vier-Personen-Klitsche, die selber gar nicht betroffen ist. Die muss das gar nicht, aber wenn sie mit mir Geschäfte machen will, muss sie das. Gucken wir uns gleich noch an. So, jetzt habe ich hoffentlich eure Aufmerksamkeit wieder. Ich glaube, es gibt diverse ITler, Freelancer, Systemhäuser und andere Spezialisten hier im Raum, die sagen, welche Kunden habe ich eigentlich so? Muss man sich im Detail noch angucken. Ich will euch heute tatsächlich, ist auch noch relativ früh, eine Awareness geben über diese Sektoren. Gibt es noch genauere Listen, wer wirklich betroffen ist. Ja, aber zum Beispiel ein Running Gag, den wir in den Ausschüssen oder in den Verbänden manchmal so haben, ist natürlich Lebensmittelversorgung. Und ein Musterbeispiel, was ich da mal habe, sind Spreewaldgurken. Ja, 100 Leute machen Gurken in ein Glas, 2 Leute bedienen den Computer, um die Rechnung zu drucken. Ist erstmal ein Unternehmen mit 102 Mitarbeitern aus dem Bereich Lebensmittelversorgung. Zumindest ist das die Frage, sind die betroffen oder nicht? Nein, also tatsächlich geht es da auch um essentielle und größere Bereiche. Die sind, soweit wir das rausgelesen haben, tatsächlich nicht betroffen. Aber wenn man das erstmal so liest und man sagt so, ja, ich bin der eine Lastwagenfahrer und IT-Lieferant von Spreewaldgurken, dann ist das schon mal ein kleiner Schreckmoment. Ja? Okay, also Diese Unternehmen müssen natürlich jetzt im Rahmen der Cyberabwehr, der Cyberdefense, der Cyber-IT-Sicherheit verschiedene Maßnahmen erreichen. Also zum einen Risikoanalyse, also wirklich proaktiv analysieren, welche Risiken habe ich denn? Bis jetzt ist ja so ein bisschen, warten wir mal ab und wenn es kommt, habe ich gelernt, dass es das gab. Nein, es wäre gut, das vorab irgendwie mal zu machen und wirklich zu gucken, was wäre denn ein Risiko, was würde denn tatsächlich businesskritisch für mich sein, was würde mich außer Gefecht setzen. Ja, zum Beispiel, dass ich keinen Sprit mehr für meine LKWs kriege und nicht mehr ausliefern kann. Auch das ist natürlich ein gewisses Problem. Ne? Und natürlich habe ich Risikomanagement, wie gehe ich mit den ganzen Sachen um, was ist dokumentiert und so weiter. Aber auch, und das finde ich ganz spannend, natürlich Krisenmanagement. Was ist denn, wenn was passiert ist? Wie gehen wir denn dann tatsächlich vor? Gucken wir uns jetzt gleich im Detail noch an. Ich habe das mal, oder irgendwo kam das mal so, das ist Kritis für Arme. Für die, die da nicht in harten Kritiskern betroffen sind. Irgendwie hier oder vor ein paar Tagen kam dann der Spruch auf, ja, wenn man es umgesetzt hat, ist man arm. Denn ihr könnt euch vorstellen, das ist eine ganze Menge Arbeit, kostet eine Menge Geld, Personalressourcen und vielleicht auch externe Dienstleister. Das macht, wie gesagt, dann tatsächlich nicht so viel Spaß. Irgendjemand am Stand meint auch zu mir, ja, vielleicht will man auch freiwillig mitmachen und so, ist ja schön. Ich glaube nicht. Aber wer weiß. Was müssen wir so machen? Ja? Es gibt so Kataloge, es gibt jetzt auch 1000 Beratungsfirmen, die sich darauf stürzen. Jeder, der jetzt ein Beratungsgeschäft wittert, baut eine Landingpage für NIS 2 und so weiter und so fort. Über kurz oder lang herrscht noch halbwegs Unwissenheit da draußen, weil es gibt ja dieses NIS-2-Umsetzungsgesetz zum 17. Oktober noch nicht. Schauen wir noch, was genau daraus gemacht wird. Aber was wir ja aus der Cyberabwehr und aus Kritis wissen, ist, was müssen wir machen? Natürlich Konzepte erstellen und damit kann man sich schon wochenlang irgendwie beschäftigen. Wir müssen natürlich Pläne haben zum Thema Incident Management. Und zwar nicht einfach nur, wir gucken uns das Problem an und dann wird der beste Typ sich drum kümmern, sondern wir müssen schon auch begründen, also im Prinzip eigentlich schon so zertifizierungsreif, ne, auf Anfang. Frage, müssen wir die Doku hergeben können, nachweisen, was machen wir denn dann tatsächlich, wenn wir ein Inzident haben. Ja? Und das erfordert natürlich vorab, zu überlegen, welche Form von Inzidenz ich haben könnte. Spannend finde ich da natürlich auch immer sowas wie Backup-Management. Ja? Kein Backup, kein Mitleid. Zählt hier leider irgendwie nicht mehr. Ja? Kommen wir später nochmal drauf zurück. Data Recovery. Ja? Da habe ich mich auch gerade hier mit unten dem Data Recovery-Kollegen da, die in einem Mittelgang ihren Stand haben, schön unterhalten. Ja? Habe ich zum Beispiel dann in meinem Incident Management von vornherein eine Liste, welche Dienstleister ich für welche Probleme anrufe. Oder fange ich dann an, unter Branchenbuch für DeWi Data Recovery mal zu googeln, wen ich anrufen könnte. Und was mache ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel sensible Daten habe, die ich gar nicht rausgeben darf an so einen Recovery-Dienst? Gut, wenn die Hütte brennt, ist das vielleicht irgendwann egal, aber wenn ich Konzepte habe, muss auch sowas natürlich irgendwie sich widerspiegeln. Geheimschutzsensible Daten kann ich nicht einfach irgendwo hingeben, wenn der Dienstleister das vielleicht selber gar nicht behandeln darf. Ja. Aber, und das ist für mich einer der großen Kernpunkte hier, ich muss die Sicherheit der Lieferkette garantieren. Wer so eine ISO 27000-Zertifizierung hat, jetzt glaube ich mal meinen Text, das erzähle ich nachher nochmal, der kennt das vielleicht, dass man die alle prüfen muss oder mal gucken muss. Ich betone aber hier auch das Wort sicherstellen, garantieren. Das ist nochmal was anderes. Da gehen wir gleich separat nochmal vollständig drauf ein. Ja? Schwachstellenmanagement und, auch ganz lustig, klar, das ist so ein bisschen mein Heimatthema, Schulung und Awareness-Training bei Mitarbeitern. Ja, weil auch das gehört natürlich dazu, der Mensch als Risikofaktor. Alle IT-Spezialisten sagen, ja, nee, das ist der Risikofaktor, größer als alles andere. Schulung war bislang immer so Theorie und sollte man mal und müsste man mal und wir alle wissen Bescheid und ja, jetzt ist auch schon wieder März, machen wir es 2025. Nein, das ist dann plötzlich mit vorgeschrieben, weil das gehört natürlich zu einer wirkungsvollen Cyberabwehr irgendwie mit dazu. Einsatz von Kryptographie, durchgehende Verschlüsselung im Netzwerk zum Beispiel, ja, Datenverschlüsselung im Speichersystem und so weiter und so fort. Ja, auch das gehört ja alles dazu, wenn ich einen Cyberangriff habe. Gut, wer schon mal eine Ransomware-Attacke hatte, der sagt, das ist dann nicht das Problem, die erledigt sich von alleine. Aber vielleicht wollt ihr sie auch nicht geklaut bekommen und auf Pastebin wiederfinden. Vorweg noch, wenn irgendwie Rückfragen oder Kommentare sind, machen wir gleich zwischendurch, dann wiederhole ich die, dann meldet euch. Ja. Das war es noch nicht. Es gibt noch viel mehr zu tun natürlich. Ja. HR-Security, also Problem Mensch, ja. PeepCAC, das Problem Exists Between Keyboard and Chair. Ganz bekanntes Problem. Fehlercode 99 heißt es ja anderswo auch. Sowas wie Zugangskontrollen, ja. Hat mir auch lange nicht gefallen, aber auch in unserer Firma gibt es mittlerweile ein Schlüsselsystem mit verschiedenen Schließkreisen. Ja, muss ich machen. Ja, Asset Management. Und auch da nochmal, genau, mir war doch bei der Vorbereitung schon so, als ob ich es doppelt habe. Pardon. Immer noch die Sicherheit der Lieferkette. Ihr seht ein Thema, was mir besonders im Herzen liegt. Habe ich gleich doppelt drin. Aber natürlich vielleicht auch sowas wie Authentifizierung. Und auch da, nur Klaas, sichere Kommunikation. Sprachtext- und Videokommunikation. Vielleicht ist WebEx nicht ganz so geeignet. Wobei man dazu fairerweise sagen muss, WebEx ist nicht gehackt worden. Ja, die haben eine normale Telefonleitung benutzt. Da konnte mit Verlaub noch nicht mal WebEx was dafür. Aber das finde ich noch viel schlimmer. Kleiner Exkurs. Ja, also dieser Abhörskanal. Das war jetzt NATO-Treffen in Singapur. Also wo alle Spione der Welt sagen, Hotspot, wenn dann da. Und der Typ, ein ranghoher General, telefoniert über das WLAN nach Hause in die WebEx-Konferenz rein. Wie gesagt, WebEx konnte nichts dafür, außer dass ich mich frage, warum gab es überhaupt eine Telefoneinwahl, warum war die nicht gesperrt? Und das ist vielleicht, weil es nicht klassifiziert war, vielleicht weil WebEx das nicht kann, weiß ich nicht. Aber entscheidend ist doch, kommen wir auf den Punkt nochmal von der Folie davor zurück, Awareness-Schulung bei Mitarbeitern, so wichtig. Ja? Der fährt auf ein NATO-Treffen nach Singapur und hat kein Problem, sich über das Telefon-WLAN einzuwählen und dann solche Themen zu besprechen. Das Problem ist doch hier und nicht die Videokonferenz. Aber gut, trotzdem, Open Talk ist super, macht was Vernünftiges. Ich habe mir aufgeschrieben, wenn klassifizierten Konferenzen, dann Telefoneinwahl sperren. Das ist ein Feature-Requisite-Spin. Ja? Aber tatsächlich auch Notfallkommunikation. Ja? Was mache ich denn, wenn mein komplettes Netzwerk mir um die Ohren geflogen ist? Zum Beispiel, weil ich eine Ransomware-Attacke hatte. Und vielleicht habt ihr das so mitbekommen, ja, das Landgericht Berlin, die haben ja auch nach einem halben Jahr noch nicht richtig wieder eine Pressestelle gehabt, die den Berliner Tagesspiegel versorgen konnte. Auch die Stadtwerke Potsdam, andere Unternehmen. Wie mache ich denn überhaupt auch erstmal Krisenkommunikation zur Presse? Zum Beispiel, wenn ich ein börsennotiertes Unternehmen bin. Da will man vielleicht schnell und sicher und zuverlässig kommunizieren können, um den eigenen Aktienkurs zu retten. Wie koordiniere ich mich denn tatsächlich als eigenes Unternehmen, zum Beispiel um Spezialisten reinzuholen, ein Data Recovery Unternehmen oder überhaupt nochmal zu gucken, wer von meinem Team überhaupt noch lebt? Was machen wir dann? Alle GMX-Postfächer und dann schicken wir uns Postkarten, meine neue Mailadresse ist hier oder was soll das sein? Ja, und das passiert natürlich schon ab und zu bei uns, dann eben beim Mailbox.org, dass eben wirklich die Unternehmen anrufen, guten Tag, Uni so und so. Uns sind alle Systeme runtergefahren worden. Wir bräuchten mal ganz gerne 450 Mailadressen, gerne jetzt, weil wir können ja gar nicht arbeiten. Ja? Mit Verlaub auf die Telefonanlage kann man vielleicht heutzutage noch verzichten, aber wenn die E-Mail-Adresse nicht mehr existiert und die Mitarbeiter auch nur zu Hause sitzen, ja, Webseite tot, ohne tot, die wissen ja noch nicht mal, was vorgefallen ist im dümmsten Fall. Ja? Sollen wir alle einrücken? Sollen wir zu Hause bleiben? Müssen wir ins Ausland flüchten? Was ist los? Ja, Kommunikation, so wichtig. Und das Schöne ist halt, das muss man jetzt aber auch irgendwie vordenken. Ne? Also, wenn ihr mal Not am Mann habt, wir können auch kurzfristig Mailadressen zur Verfügung stellen. Wir haben aber auch tatsächlich eben, also tatsächlich vor ein paar Jahren, ich habe das hier schon mal irgendwann erzählt, vor ein paar Jahren ist mal irgendein DAX 10-Konzern oder DAX 100-Konzern auf uns zugekommen, die schon vor diesem ganzen Gedöns gesagt haben, wir haben mal nachgedacht, was die Top 10 Business Critical Probleme für uns sind, als Riesenkonzern. Ihr kennt den alle, großes Ding. Und eins dieser 10 Dinge war neben, der Sohn vom Geschäftsführer wird entführt und erpresst oder weiß der Geier was, tatsächlich auch einfach, wir haben keine Kommunikationssysteme mehr. E-Mail ist gehackt, gelöscht, keine Ahnung. Und dann haben die damals schon mit Geld bei uns eine Schatten-IT aufgebaut, dass wir alle Prozesse auch geklärt haben, dass die Top-Führungsspitze, die Top 100, 200 Leute weltweit auf eine Schatten-IT wechseln können. Wir nennen das Evakuierungsplattform, um dann dort eben handlungsfähig zu sein, top-down weltweit. Ja. Fand ich damals stark von denen, ne, weil wir reden ja immer davon, müsste man mal. Und die haben das tatsächlich einfach mal gemacht und durchdacht und kamen überraschenderweise dann auch, wenn man erst mal nachdenkt, zu dem Schluss, ja, das müsste man vorher klären. Übrigens auch mit der spannenden Frage, wie rufen wir den Notfallstand aus, dass wir uns jetzt am Ausgang 75 treffen und gemeinsam die Flucht nach vorne antreten auf einer externen IT-Plattform. Ja, auch das gehört jetzt aber natürlich dann plötzlich zur Daseinsvorsorge und zur Cyberresilienz mit dazu. Ja, und auch vor 2 Wochen ist ja wieder ein reguliertes Unternehmen groß gehackt worden. Ja, über das kenne ich den Geschäftsführer. Und dann kam dann auch plötzlich nachts um 11 so, können wir morgen früh 2.500 Mailadressen haben? Gesagt, ja, kann ich gerne mal rumkommen? Nee, ins Haus darf keiner mehr rein und raus. Keine externen Besucher mehr, wir haben keine IT mehr, um euch zu kontrollieren. Dann trifft man sich auf der Straße eben davor. Aber auch das sind eben alles Sachen, tatsächlich, wenn dann sowas passiert und man auch überhaupt nicht weiß, was los ist, ja, und Ja, das ist halt wirklich, muss ich noch mal sagen, das ist halt vielleicht auch dann wirklich das Problem. Ja, will ich dann überlegen, was ich dann tue? Kann ich die letzten verbleibenden Server runterfahren, weil sie vielleicht noch nicht infiziert sind und ich hoffe, dass ich damit davonkomme? Oder aktiviere ich durch das Runterfahren die Ransomware-Verschlüsselung? Man weiß es nicht. Die Entscheidung, das Risiko einzugehen, fällt leichter, wenn man weiß, dass man funktionierende Backups hat. Wenn man das nicht weiß, traut man sich vielleicht auch nicht, sie runterzufahren und verliert sie dadurch erst recht, weil sie vielleicht noch nicht verloren waren, aber mangels Backup dann erst noch verloren gegeben werden, weil sie weiter online sind und so weiter. Schwierig. Ja? Und was ist denn dann tatsächlich auch, wir können versuchen, die alten Systeme zu retten, aber wann beginnen wir und wie beginnen wir mit dem Aufbau einer komplett neuen IT? Haben wir einen Dienstleister? Können wir Cloud-Services anbieten? Wenn ja, bei wem? Wie würde das laufen? Ja? Irgendjemand hier am Stand hat mir heute Morgen das auch noch so schön erzählt. Ja, Ansible Playbook, dann kannst du die ganze Infrastruktur wieder hochfahren. Gutes Konzept, ne? Weil einen Server per Hand installieren können wir alle machen. 250 Systeme per Hand installieren, keine Chance. Ja? Insofern Automatisierung gehört natürlich auch zu solchen Bereichen mit dazu. Aber das muss ich mir eben auch alles vorab überlegen. Ja? Was ist, wenn doch? Was ist, wenn schiefgegangen ist? 24 Stunden Reaktionszeit. Das ist natürlich doof, wenn man dann erst überlegen muss, wo eigentlich. 110, guten Tag, ich bin ein NIS2-Unternehmen, ich wollte mich mal melden, wir haben ein Problem, ich weiß es noch nicht. Nein, Richtung BSI und Konsorten, aber auch das gehört natürlich in so ein Notfallhandbuch mit rein, dass man einfach sagt, hier, wenn die Hütte brennt und auch eine Meldekette. Ja? Wenn das Chaos regiert, die Geschäftsleitung und die Leute vielleicht gerade im Urlaub und nicht da sind, dann muss halt einfach jeder wissen, was zu tun ist. Wo ist der Feuerlöscher und wen muss man anrufen? Ja? Vorläufige Meldung heißt erstmal, Houston, wir haben ein Problem. Ja? 72 Stunden heißt dann irgendwie schon, wir müssen langsam mal auch eine Aussage treffen, was denn los ist, was passiert ist. Klar, das kommt natürlich aus dem Umfeld, Gasnetz ist tot, ja, halb Berlin ist ohne Heizung, da will man relativ zügig irgendwie einen ersten Überblick gewinnen. Ich vermute mal, dann sind die 24 Stunden auch schon eher lang. Aber das müsst ihr halt dann auch vorbereiten, was ist. Ja, und jetzt komme ich wieder mal zu einem meiner Lieblingsthemen. Auch da habe ich festgestellt, das verfolgt mich so ein bisschen durch die Linux-Tag-Vorträge. Auf der einen Seite finde ich das immer gut, weil dann passiert was. Ja, die Haftung des Geschäftsführers. Wir haben es an der DSGVO ja schon mal gelernt, Bußgelder wirken. So schlecht war das ja nicht. Oh, hat es ein paar Mal gerumpst und dann kam auch die Awareness auf der Ebene an, die das normalerweise gerne ignoriert. Ja? Auch hier haben wir einen harten, auch durchaus existenziellen Bußgeldkatalog im Hintergrund. Ich meine, 10 Millionen Euro oder 2% des weltweiten gesamten Umsatzes, Klammer auf, das könnte mehr sein als der in Deutschland, also erst recht, wenn man alle Gewinne nach Honolulu verschoben hat, ja, das schützt dann leider nicht, schlechte Nachrichten für die Großfirmen unter uns, als Bußgeldkatalog, wenn ich das eben nicht, die Vorsorge nicht richtig getroffen habe und so weiter und so fort. Und für die kleineren Unternehmen, 7 Millionen oder 1,4%, auch das würde schon erheblich mal wehtun. Das ist etwas, das kann man nicht ganz ignorieren, vor allem dann nicht, wenn es mich persönlich selber betrifft. Aber wir haben ja auch gesehen, dass die Behörden bei der DSGVO, bei solchen Verstößen, dann auch wirklich mal solche Bußgelder verhängt haben tatsächlich. Natürlich auch abschreckende Wirkung und eben auch vielleicht, weil es einfach mal gerechtfertigt war und sonst einfach zu sehr ignoriert wird. Ja. Das Spannende ist, dass das die NIS II auf der Ebene tatsächlich ausdrücklich eine Haftung des Geschäftsführers auf persönlicher Ebene vorsieht. Das heißt, diese Bußgelder und diese Probleme sind nicht ein Firmenproblem, ja, dann geht es insolvent, suche ich mir was Neues, sondern es ist tatsächlich ein privates Problem. Andersrum, es könnte Dellen in die Altersvorsorge reißen. Ja. Das ist da ausdrücklich definiert. Und diese ganzen Pflichten gehören zur Verantwortung des Geschäftsführers. Alle diese Listen, die wir vorhin gesagt haben, und dazu zählt natürlich auch die eigene Fortbildung und Awareness. Also auch ein, pardon für dieses Beispiel, ist jetzt ausgedacht, ein NATO-General. Egal auf welcher Flughöhe er unterwegs ist, braucht rudimentäres Cyber-Defense-Abwehrwissen. Ja, also, und das Schöne ist halt einfach der implizite Schluss, den man machen kann, ja. Wenn ich diese Vorgaben habe und wenn ich einfach wirklich die ignoriere, nicht dagegen handle, nicht diese Maßnahmen mache und der Negativerfolg ist ja dann quasi immer der Beweis dafür, dass das nicht geklappt hat, ja, dann handle ich natürlich erstmal grob fahrlässig. Und da komme ich, wer das aus alten Vorträgen von mir kennt, grundsätzlich natürlich irgendwann auch dazu, dass das die Verletzung von Kardinalspflichten eines Geschäftsführers sein können. Ja, hat sich hier schon fast erledigt, weil NIS 2 sieht das eben ausdrücklich so vor, dass das eine Verletzung der privaten Pflichten des Geschäftsführers ist und damit auch in die private Haftung geht, auch wenn das vielleicht nicht grob fahrlässig irgendwie war. Aber natürlich an der Stelle betrifft es ihn persönlich. Ja, das ist übrigens dann auch nicht irgendwie von wegen 25.000 Euro Einlage oder sowas. Nein, nein, das ist Guten Tag Kontopfändung. Das Lustige ist aber, dass bei grob fahrlässigen Managementverschulden natürlich auch diese ganzen, habe vergessen, wie die heißen, die ganzen Management-Haftpflichtversicherungen dann natürlich nicht mehr zahlen. Ja? Also, wie heißen die? DNO, genau, danke. Ich habe auch eine für mich, aber ich weiß nicht, ich habe sie zum Glück noch nie gebraucht. Aber ja, tatsächlich sagen die natürlich so, ich zahle doch nicht den ganzen Quatsch. Ne? Eigentlich vielleicht auch genau solche Konventionalstrafen. Oder so. Ich zahle die doch nicht, wenn du das einfach so grob fahrlässig ignoriert hast und schlichtweg einfach die Maßnahmen nicht ergriffen hast. Ja, Fazit. Ups. Das ist schön, an der Stelle kriegt man dann die Aufmerksamkeit. Darum erzähle ich euch das auch. Ich nehme an, ihr habt vielleicht gute Stellen, wo ihr das mal weitertragen könnt als Idee. Weil wir kennen das Problem ja auch aus der IT. Euch, uns ITler, muss man meistens gar nicht so sehr überzeugen. Wir wissen das eigentlich oder wollen es sowieso von unserem natürlichen Selbstverständnis heraus irgendwie alles gut aufstellen. Ja, aber wir brauchen eben auch die Attraction und wir brauchen natürlich auch das Commitment, da natürlich eine Menge Geld und Zeit zu investieren, dass solche Maßnahmen angegangen werden. Ja. Das hilft als Argumentationskette. Ich will nochmal auf diese Supply Chain zurück, weil tatsächlich ist das, was mich irgendwie mit am meisten da irgendwie beschäftigt, eben weil es zum Beispiel natürlich auch die Vorlieferanten betrifft. Ja? Es verpflichtet mich, meine Lieferkette sicherzustellen, weil es eben nicht sein kann, dass ich zum Beispiel existenzielle Lebensmittelversorgung mache, große Supermarktkette, und sage, ja gut, ich habe halt einen Shipment-Dienstleister und der kann halt irgendwie nicht mehr, weil er keinen Sprit mehr hat. Ne? Entledigung. Im Prinzip ist das auch so, analog zu dem, was wir jetzt da ja vor ein paar Tagen auf der EU-Ebene beschlossen haben, vor 3 Tagen, glaube ich, das Lieferkettengesetz, ne? Dass eben auch ein Klamottenhersteller nicht sagen kann, ja, Kinderarbeit in Bangladesch, weiß ich nicht, macht eine lokale Firma dort. Wo man ja auch sagt, nee, du kannst dich nicht deiner Verantwortung erledigen, du musst sicherstellen, dass die Sozialstandards eben auch bei der Fabrikation in Bangladesch irgendwie eingehalten sind. Also ganz analog dazu muss ich das eben hier in diesem Bereich auch machen. Und zwar sicherstellen. Das heißt eben, wenn mein Vorlieferant Mist baut, dann ist das mein Problem und nicht, der wirkte aber gut und jetzt hat er halt Mist gebaut. Das heißt, ich muss wirklich den auch aktiv kontrollieren und ich muss das wirklich sicherstellen. Ich möchte das leider nochmal betonen. Nun haben wir ja meistens irgendwie so eine 27.000 Knirsch, 27.001, die soll ja Qualität und Prozesse und Dinge und so weiter sicherstellen. Alles schön und gut. Wir als Heinlein machen die auch gerade. Auch das ist allein schon mal so ein 2-Jahres-Projekt mit diversen Mitarbeitern, bis man den ganzen Krams zusammengetragen, dokumentiert und gemacht hat. Das ist der kleine Bruder eigentlich eher von diesen ganzen NIS-2-Richtlinien. Also insofern, das ist schon echt Arbeit. Aber natürlich habe ich vielleicht ja ganz viele Vorlieferer und Lieferanten oder vielleicht selber eine ISO 27, habe ich damit nicht alle Pflichten automatisch erledigt. Das Problem von so einer 27.001 ist, dass ich im Prinzip nur erstmal mit Risiken und Problemen umgehen muss. Und wir alle wissen, was ist ein wunderbarer Umgang mit Problemen? Ignorieren, genau. Das ist ja durchaus zulässig. Das verwechseln einige. Ich kann ja sagen, das ist ein Problem. Es kann passieren, dass der Meteorit rauffällt und dann ist die Backup-USB-Festplatte kaputt. Das ist ein Risiko. Ich kann auch sagen, ja, aber erstens ist es nur die Backup-Platte, zweitens ist das unwahrscheinlich, drittens das abzusichern und jetzt einen meteoritensicheren Stahltresor zu bauen, der unter der Erde liegt, wäre unverhältnismäßig. Also ignoriere ich das Problem und komme mit einer Kosten-Nutzen-Risikoabwägung zum Schluss, dass dieses IT-Risiko akzeptiert werden kann. War jetzt ein etwas blödiges Beispiel, ne? Aber auch im normalen Bereich habe ich natürlich immer wieder Risiken, wo ich einfach sagen muss, Gefahr erkannt, Problem gebannt, aber schützen muss ich mich davor jetzt nicht. Wenn ich zu dem Schluss komme, dass eben der Aufwand des Schutzes mehr verursacht und als Schaden da potenziell im Raum steht. Ich meine, das machen wir privat ja auch nicht anders. Dir kriegt der Begriff Legacy ins Hirn. Jetzt frage ich mich, okay, aber was macht er da?
Ja, als Risiko. Dass man auch gerne ignoriert, weil irgendwann fällt dieses Legacy-System.
Ach so. Okay, also ich hoffe, du hast jetzt nicht zu sehr an deine private IT gedacht, wenn du sagst, dass ja der Begriff Legacy-IT-Systeme und was habe ich da noch alles im Schrank ins Hirn fällt. Ja, aber auch das ist natürlich total zulässig, auch nach einer 27.000. Auch wir haben ein paar von solchen Fällen bei uns identifiziert, wo man sagt, ja okay, in 1,5 Jahren sind die weg. Wir ergreifen einige Schutzmaßnahmen dazu, zum Beispiel, dass sie nicht mehr direkt im Internet sind und bis die abgekündigt sein können, ist das eben akzeptabel. Ja, und genau das haben wir halt hier. Das Problem ist, dass genau solche Abwägung, die in der ISO 27 da möglich ist, hier einfach bei NIS 2 eben nicht mehr funktioniert, wenn ich es ja eben sicherstellen muss. Und das Problem ist eben auch, dass das natürlich auch bei meinem Vorlieferer dann irgendwie greift. Ist ja schön, dass der eine 27.000 hat, aber vielleicht hat der die ganzen Probleme wegignoriert, was ja zulässig ist, aber mir dann als Hauptverantwortlichen eben nicht viel nützt und mich im dümmsten Fall auch in die Pfanne haut. Das heißt, eigentlich muss ich mit meinen ganzen Vorlieferern immer dann auch gucken, ja, danke für deine 27.000, wir haben schon mal die ersten 80%, aber können wir uns bitte, bitte mal ganz genau angucken, was da alles übrig geblieben ist. Oder eigentlich muss er selber all diese NIS-2-Sachen irgendwie. Ja. Ja, also ich sehe gerade wenig Freude in deinem Gesicht. Das tut mir leid. Ja. Wie gesagt, man kann natürlich, wir wissen, oder ich weiß es nicht, wo die Reise dahin geht. Ne? Man kann natürlich immer sagen, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, bla bla bla. Es hätte noch immer gut gegangen und so weiter und so fort. Und da ist sicherlich auch was Wahres dran. Auf der anderen Seite, wir sehen eben schon, wie kritisch reguliert worden ist. Wir sehen schon auch das durchaus berechtigte Interesse. Wir sehen diese Bußgelder, die da möglich sind. Wir sehen, dass sie bei der DSGO konform in krassen Fällen dann auch wirklich benutzt worden sind. Also einfach nur komplett egal, irgendwie nicht. Gleichzeitig ist aber auch irgendwie klar, ich bin nicht in der Lage, alle meine Vorlieferanten hier nach diesem ganzen Krams durchzukontrollieren oder zu testieren. Das ist schlichtweg unmöglich. Ja? Umgekehrt muss man ja auch sagen, wenn ich jetzt Vorlieferant von 1.000 Kunden bin und die wollen mich alle einzeln prüfen, ja, dann soll ich jetzt 1.000 Prüfungen, die ein Riesenaufwand sind, in einem Jahr, also wie soll ich das dann leisten? Also das kann ich ja gar nicht mehr anbieten, dass ich mich um diese ganzen Anfragen kümmere. Das ist ja alles nicht nur Nagelnotiz, das ist ja richtig Aufwand. Ja. Und natürlich, wir reden von einer Lieferkette und nicht von Vorlieferanten. Also das betrifft auch den Vorlieferer. Ja, ich frage mich dann immer, wo endet sowas mal? Dann, wenn es nicht mehr systemkritisch ist oder nicht mehr systemrelevant sozusagen ist, muss man dann gucken. Ja, aber zum Beispiel die Spritversorgung von meiner Kfz-Flotte oder sowas, muss man sich dann angucken. Ja. Also notwendig ist eigentlich, dass ich meine komplette Supply Chain-Kette evaluiere. So, und jetzt sind wir ja hier eher auf einer IT-Konferenz und Sprit ist jetzt weniger unser Problem, Code haben wir hier. Und das bringt uns natürlich zu der Frage, wie habt ihr es mit der IT? Welche Software setzt ihr ein? Wie hat die denn ihr Schwachstellenmanagement geregelt? Wie stellt die denn ihre Business Continuity sicher? Wie kommt Code da rein? Wie wird er paketiert? Wie wird er gemacht? Funktionieren da Patches oder ist das einmal installiert und 5 Jahre lang vom Lieferanten nicht mehr angeguckt? Das ist ja mein Vorlieferant. Mein Softwarehersteller ist mein Vorlieferant. Und wenn ich diese Software brauche, dann ist das meine Supply Chain Kette. So, jetzt sehe ich noch ein paar unruhige Gesichter. Das sind die Programmierer unter uns. Alle wach. Der Gag ist, so eine Evaluierung, wir reden ja hier von Cyber Defense. Und Cyber Defense ist ein fortlaufender Prozess, wie man so schön sagt. Und zwar fortlaufend, immer nach dem aktuellen Stand der Technik. Und der kann heute anders sein als vorgestern. Das heißt, das ist nicht einmal evaluiert und 3 Jahre lang nicht mehr angeguckt. Eigentlich, was, keine Ahnung, macht man da täglich einen Rapport oder was soll das sein? Ne? Kommen neue Technologien und Bedrohungsszenarien hoch? Müsste ich genau genommen gucken, ob das immer noch richtig abgefangen ist. Also, das funktioniert natürlich irgendwie so nicht. Wir werden auch wirklich sehen, ich habe da keine richtige Antwort drauf, nur eine halbe gleich. Aber wir werden sehen, was da passiert. Und klar ist auch, wenn wir uns alle end-to-end irgendwie, das ist schlichtweg nicht zu leisten, so viele Prüfer, Zertifizierer, das gibt es alles irgendwie gar nicht. Ja? Jetzt hatte ich mich, und an der Stelle kommt jetzt ein bisschen Firma ins Spiel, muss ich ganz offen sagen, aber ich fand das spannend und völlig berechtigt, habe ich mich da tatsächlich mal mit den Kollegen von der SUSE von einem halben Jahr länger dazu unterhalten und fand deren Argumentation ganz spannend und bringe die hier mal durchaus mit. Ja, gelabelt, da kommt das her. Das, was das eigentlich fordert, ist eine CCEL 4+-Zertifizierung. Common Criteria, ich nenne es immer Vertrauenszertifizierung der CCEL4, wie vertrauensvoll ist das? Und da gehören zum Beispiel diese ganzen Prozesse und Prozessketten dazu. Und eine 4 Plus hat auch das Schwachstellenmanagement mit dabei, also zum Beispiel Patching Security und so weiter und so fort. Ist ein Standard, den ich ganz gern mag. Ja? Wir bei OpenTalk machen auch gerade eine CCEL4, weil wir die einzige Konferenz sind, die das dann nachgewiesen hat, dass wir das können. Zoom hat es nicht. Weil das eben die Grundlage dafür ist, für sichere Kommunikation und für das Vertrauen, dass das alles funktioniert. Da wird mal geguckt, wie finden Code-Commits statt, ja, wie ist das alles dokumentiert, welche anderen Komponenten hat man. Ja, wir müssen zum Beispiel als Lieferkette sozusagen, nicht sozusagen, müssen Keycloak mit zertifizieren lassen im Rahmen dieses Projektes, weil wir darauf so angewiesen sind. Und das ist auch so genauso ein Lieferkettenteil. Und 4 Plus ist dann tatsächlich nochmal eine kleine Sahnehaube mehr. Ja? Und das ist eigentlich der Inhalt, den ich machen muss. Ich muss nicht eine CCL4 irgendwie machen, aber prinzipiell umreißt es das, was hier gefordert ist. Und das hat natürlich schon auch den kleinen Vorteil, dass das vom BSI ist, staatlicher Akteur, der macht nichts falsch. Weil wenn ich sonst einen Auditor habe und der hat halt scheiß auditiert und das nicht richtig geprüft, dann könnte man ja so meinen, der Auditor ist ja auch mein Vorlieferer und ich hafte wiederum für den, dass der nicht auditiert hat, weil dann bin ich ja trotzdem offensichtlich nicht gut aufgestellt. Insofern ist tatsächlich sowas wie, oh, das war das BSI, vielleicht eine ganz gute Argumentationsgrundlage dazu, so eine CCL4 zu machen. Das ist aber auch kein leichter Tobak. Ja? Also für uns, allein für ein Stück Software, das ist ein sehr gepflegter, sechsstelliger Betrag und wird ein Jahr dauern. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie, was man mal mit 20.000 Euro kurz wegrockt. Und da geht es nur um ein Stück Software, was wir als Hersteller verifizieren. Aber genau genommen kann ich damit genau eben meinen Kunden auch sagen, ja, hier ist die Supply Chain zum Beispiel schon mal sichergestellt. Ja. Meine Hausaufgabe ist tatsächlich nochmal über das Plus nachzudenken, weil wir das nicht haben. Das muss ich intern nochmal klären. Aber genau das wäre das, ne? Dass man dann sagen kann, sichere Kommunikation ist ja genau so eine Aufgabe gewesen. Ja, und dann ist das eben genau eben so eine Sicherstellung, die wir da haben. Wenn wir das aber noch weiterdenken, und wir sind ja hier auf einer IT-Fachkonferenz, dann denke ich natürlich ans Betriebssystem. Nichts gegen die einzelnen Softwarekomponenten, aber wenn mein Problem schon im den ganzen Basisinstallationsdiensten irgendwie liegt, im Dateisystem liegt, im Netzwerk, im weiß der Geier was, dann ist die eigentliche Applikation, mein OpenOffice, vielleicht gar nicht mehr das Problem. So. Und ja, da kommt jetzt die SUSE im Spiel. Welche Distribution hat eine CCL4 Plus Zertifizierung? Ja, die SUSE mit dem SLES. Du kennst ja einen, ja. Er ist von der SUSE, aber er hat jetzt mit dem Vortrag trotzdem nichts zu tun. Aber wenn ihr Fragen habt, er kennt sich da aus. Aber wir kennen uns bis gestern Abend auch noch nichts, also er hat mit dem Vortrag wirklich nichts zu tun. Ja, die haben das. Und auch das ist natürlich ein Riesenschotter und Riesengeld, den die mal in die Hand genommen haben. So, ich meine, ich fand die SUSE schon immer gut als Distribution. Hm. Was ist mit den ganzen anderen? Debian ist ja viel cooler, geiler, sicher, Ubuntu und die anderen. Ja, das war aber meine Liste. Die anderen haben es nicht. Gut, das erklärt natürlich, warum SUSE das Thema NIS2 auch im Marketing spannend findet. Aber tatsächlich, sie haben mich auch überzeugt, weil, ja, wie denn sonst? Ja, wenn das meine IT ist, bei aller Liebe, ich folge dem gerade irgendwie als Lösungsweg. Ich habe noch eine Distribution vergessen. Nee, die haben wir. Red Hat haben wir. Ja, Microsoft Windows. Nischenbetriebssysteme. Hat übrigens auch keine CCL4-Zertifizierung. Und an der Stelle beginnt das wieder Spaß zu machen. Ja? Da war ich dann auch wieder wach. Ja? Too big to fail, das ist doch Microsoft Windows. Naja, es fällt jetzt schon wirklich schwer, das nicht als Problem zu sehen. So, wer hat alles noch Windows-Rechner in seinem Unternehmen? Mal gucken. Ja. Lasst es, meldet euch nicht, das ist die falsche Gegend für sowas. Also gerade Microsoft hatte ja nun wirklich in den letzten Monaten mehrfach höchste Probleme in der Supply-Chain-Kette. Also ich würde mal so sagen, in meiner subjektiven Wahrnehmung, ich habe sie nachgezählt, alle 3 Monate war da ja irgendwie ein dickes Ding irgendwie dabei. Ja, da zählt ja auch sowas wie so ein Azure General Key oder sowas, könnte man als Problem wahrnehmen wollen in dieser Größenordnung. Code-Zulieferung, was war das? Vor einer Woche ist der komplette Code geklaut und committed worden oder war nicht auch irgendwas? Also sprich, wenn man das so anguckt, wenn ich alle paar Monate das habe, Und ich zum Schluss komme, dass das nachweisbar ständig passiert, ich dann aber sage, nö, nö, das wird schon funktionieren. Also was ist denn grob fahrlässiges Handeln, wenn nicht das bewusste Inkaufnehmen der Risiken und das Außerordentliche außer Acht lassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt?
Gilt das auch für Routerbetriebssysteme?
Gilt das auch für Routerbetriebssysteme? Ja, da es auch diverse Router- und Security- und Gateway-Hersteller gibt, die alle NIS 2 schreien, vermute ich mal. Ja. Nein, natürlich, klar. Ne? Meine eigene Internet-Connectivity, ja, sprich meine Firewall, ja, klar. Auf der anderen Seite, dann nehmt halt Netfilter und dann ist gut, weil dafür gibt es ja eine Distribution mit CC, aber das ist ein anderes Thema. Nein, also tatsächlich fällt es ja schon ein bisschen schwer zu sagen, nö. Ja? Und dann nochmal, grob fahrlässiges Handeln, Haftung des Managers, sowieso bei Gesetz. Ich betrachte das mit Amüsement und Spannung, was jetzt passiert, weil eigentlich komme ich schon auch zu dem Schluss, dass NIS2-Unternehmen auch kein Windows mehr einsetzen können. Weil genau darum geht's. Wir wollen diese Risiken nicht haben. Wir wollen diese Bedrohungsszenarien nicht haben. Und wir sehen, dass sie da sind. Ja? Oder wie neulich mir, ich bin nicht so ein Stochasen-Mathematiker, aber Eintrittswahrscheinlichkeit ist 1. Also wann ist denn der Unterschied zwischen grob fahrlässig und Wissen? Ja, was ist mit macOS? Die Frage habe ich befürchtet. Ich habe dazu nichts direkt gefunden. Darum habe ich es nicht raufgeschrieben. Guter Punkt. Auf der Folie davor, ja. Sie haben Webseiten, die davon reden. Es gibt Landingpages und Treffer. Es ist aber sehr nebulös. Da steht nicht, dass Sie das haben. Ich vermute mal, es gibt Landingpages, die dir das gute Gefühl geben sollen, dass sie das im Blick haben und du kein Problem hast. Sie haben es aber nach allem, was ich auf diesen Webseiten gefunden habe, nicht, weil ich denke, das würde da anders stehen. Nein, sie haben es meines Wissens noch nicht. Das gilt natürlich auch Android, iPhone und so weiter und so fort. Alles, IT. Ne? Ja, so, zurück zum Thema. Ich habe mich mit Leuten darüber unterhalten aus der Szene und habe gesagt, ja, was wird das jetzt? Weil, Und die Antwort war, naja, das wird jetzt über kurz oder lang da mal ordentlich rumsen, wie wir das bei der DSGVO ja auch hatten. Dann liest man mal auf Heise von den großen Bußgeldern, dann beginnt das Umdenken. Aber tatsächlich, auch mir fällt es noch so ein bisschen schwer, mir jetzt vorzustellen, dass bei all diesen Unternehmen jetzt tatsächlich Windows rausfliegt. Wird nicht passieren. Ja, vielleicht doch too big to fail. Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, ja. Warum nicht?
Wir sind doch nur Supply-Chain-Sichersteller. Wenn unsere vorgelagerten Unternehmen Microsoft einsetzen, dann müssen wir mit ihnen ja Daten austauschen können. Dazu brauchen wir Microsoft.
Also, hier nochmal fürs Mikrofon, die Aufzeichnung und für ganz oben hinten. Ja, wenn mein vorgelagerter da Dienstleisternummer Microsoft hat und ich sonst mit dem ja auch gar nicht mehr arbeiten kann, darf ich auch selber Microsoft haben. Ist insofern schon falsch, als dass ich ja schon für den Vorlieferer garantieren muss und selbst wenn ich Daten austauschen kann mit ihm, er trotzdem selber schon kein Microsoft Windows mehr einsetzen darf, im Sinne meiner Zuliefererkette. Ja, viel Spaß, das zu klären.
Aber sagt das mal nur öffentlich an.
Ach so, sehr guter Punkt. Sag das mal der öffentlichen Hand. Sehr guter Punkt. Muss ich es noch sagen? Die Verwaltung ist von NIS 2 nicht betroffen. Ich hatte mal in einem Ausschuss ein Gespräch mit dem Herrn Köhnen, der da im BMI dafür zuständig ist. Und habe dann doch auch mir die Wortmeldung, also war so ein Videocall, auf die Wortmeldung erlaubt, dass es mir sehr schwer fällt, jetzt in meinem Wirtschaftsverband und der IHK und wo ich da den Unternehmen zu erklären, dass sie das alles machen und bezahlen müssen. Und die Verwaltung sagt, ja, aber wir sind ja nicht für die Daseinsvorsorge da. Und übrigens, Ransomware-Attacken auf die Verwaltung kennen wir gar nicht. Bitte. Okay, ich übersetze noch mal ganz kurz. Einspruch von einem fachkundigen Verwaltungsmitarbeiter oder Spezialistenkenner. Da oben, doch auf der NIS-2-Richtlinie ist die Verwaltung aufgeführt, allerdings eben nur Bund und obere Landesverwaltung, aber eben nicht mehr Kommunen und andere.
Also in
als okay, also als deutscher Sonderweg in die eine oder andere Richtung. Kann auch sein, dass ich da jetzt veraltet bin. Also mein Stand an der Stelle, wo dieses Gespräch stattgefunden hat, wo das hochkam, das war Oktober oder sowas. Ich weiß nicht, ob sich entweder noch was getan hat oder ob es sehr großzügige Übergangsfristen gab. Damals war aber auch der Tenor auch vom BMI, ja, richtig. Zumindest nicht jetzt, aber vielleicht bin ich da auch tatsächlich noch falsch oder veraltet. Dann freuen wir uns, dass die Verwaltung das ganz genauso mitgehen muss. Aber da bin ich jetzt nicht ganz 100% gesetzt, textfest. Aber vielen Dank.
Ganz aktuell, Kommunen und Bildungsanwälte sind ausgenommen. Die sind nicht durch. Das ist richtig.
Heißt es gerade von das da oben, von den Bullingen? Also bist, du stimmst zu?
Das ist so beschlossen worden.
Kommunen okay. Gut, Kommunen und Bildungseinrichtungen nicht dabei. Also, bleibt spannend. Noch haben wir das Gesetz so auch nicht. Vielleicht machen wir dabei nochmal ein Update. Aber zumindest, es war halt damals auch so ein gewisses Thema, dachte ich mir so, ja, wer soll denn den ganzen Aufwand leisten können? Na gut, also, mit Blick auch auf die Uhr. Ja? Quintessenz von dem Ganzen, wat mut, dat mut. Oder wie irgendein White Paper mal gesimpelt hat, alles kann, nist zwei muss. ja. Ja, also grundsätzlich, wir finden das ja gut. Ja? Und klar ist auch, das rumpelt jetzt ein bisschen und das tut auch weh und klar ist auch, das kostet ein Scheißgeld. Boah, das muss man einfach mal so sagen. Nein, ich habe auch das gefragt, ja, im Interesse der ganzen Unternehmen so, gibt es da mal Zuschuss, gibt es da mal Förderung, wie soll das sein? Nö, leider nicht. Ja, das ist dann einfach so. Und ich habe irgendwie eine Folie aus Versehen heute Morgen aus Versehen gelöscht. Das tut mir leid, dann trage ich die jetzt noch mündlich nach. Pardon. Kritis waren Pi mal Daumen 2700 Unternehmen. Die Unternehmen, die insgesamt jetzt von NIS 2 erfasst werden, das sind ungefähr 27.000. Und das zeigt auch schon so Richtung Zertifizierer und so weiter. Darum wittern die alle den großen Markt. Und die Umsetzungskosten hat mir eben das BMI dann mit ungefähr 1,5 Milliarden Euro bezeichnet. Das sind aber dann eher so die Primärkosten bei diesen 27.000. Also ne, wenn ich die mal durchgerechnet, das sind diese 18 Sektoren, das sind die Größenordnungen und dann kann man ja mal zählen, welche Unternehmen fallen da einfach runter. Pi mal Daumen 27. Da ist jetzt natürlich nicht drin, und darum sagen Kritiker, die 1,5 Milliarden stimmen nicht, was es an Vorliefersachen alles gibt. Also die Klitschen, die Gewitterinnen und so weiter. Dann komme ich natürlich auf wesentlich mehr als 27 Kilo Unternehmen und auch ein bisschen mehr auf 1,5 Milliarden. Auf der anderen Seite, ja, muss ich sagen, ich finde es ja nicht schlecht, ja, weil wir sehen ja, welchen wirtschaftlichen Schaden wir durch Cybercrime tatsächlich jedes Jahr haben. Ja, sowohl als Zivilgesellschaft als auch in den Unternehmen. Und man muss ja schon auch zum Schluss kommen, okay, die Bedrohungslage ist ja schon auch noch eine ganz andere. Und irgendwie ist es halt nun mal heute auch einfach so. Ja, ohne IT und so weiter geht es nicht mehr. Und die Gesellschaft muss auch gucken, dass sie da mit unliebsamen Zeitgenossen und Problemen fertig wird. Kann ja auch, also muss ja nicht immer der bösartige Angriff sein, kann ja auch mal Kollateralschaden sein, weil irgendjemand in der Ukraine was machen will, dann aus Versehen alle Windenergieanlagen aus Versehen mit abschaltet. Auch das ist ja schon passiert. Irgendwie sowas. Also sprich, da müssen wir uns schon drum kümmern und darum, ja, doof. Ich habe es jetzt auch nicht ganz direkt bei Kralle, die 1,5 Milliarden, aber dass wir das angehen und vernünftig machen, ist schon nicht schlecht und ich glaube, man schläft dann auch ruhiger und tut sich da auch selber einen guten Gefallen. Ach, guck mal. Da ist es. Ausgeblendet war es. Pardon. Aus der Mitte ausgeblendet, nicht schlecht. Also da habe ich nochmal die Zahl. Jetzt habe ich es erzählt, jetzt kann es auch weg. So, das war es soweit, ehrlich gesagt, an dieser Stelle von meiner Sache. Was ich jetzt heute leider ein bisschen rauskürzen muss, ist diese ganze CA-Sache, das tut mir ein bisschen leid, ist aber auch die letzten Wochen deutlich entschärft worden. Da ging es ja so um die Haftung, dass ich für alle Softwarekomponenten, die da drin sind, auch eben den Kopf hinhalten muss, also quasi auch diese Lieferketten-Thematik, darum hatte ich das ursprünglich mit in den Titel geschrieben. Ja, und da war ja auch das große CA-Problem, dass gerade so Open-Source-Lieferanten dann plötzlich für alles haften, auch ehrenamtliche Open-Source-Autoren plötzlich in die Haftung mit reinrutschen könnten. Das haben wir auch durch gute Verbandsarbeit geschafft, deutlich zu entschärfen, sodass eben gerade so die ganzen Hobbyprojekte und so weiter da auch schon mal aus der Schusslinie draußen sind. Wie gesagt, anderes Thema nochmal für sich, aber der ganze Grundtenor, Sicherheit der Lieferkette über die Software, ist natürlich das verbindende Element und das Grundproblem und der Grundgedanke ist da das Gleiche. So, und jetzt an dieser Stelle haben wir fast eine Punktlandung und gucken mal, ob es doch noch Widerspruch oder...
Oder erstmal Applaus nochmal, ne? Also,
Danke, danke. Oder noch, aber also nicht fürs Gesetz, ich habe das nicht gemacht. Noch gute Ergänzungen gibt, sehr gerne. Bitte. Ja, dann gleich, dann muss ich es nicht wiederholen, wenn es so sich anbietet.
Wenn ich jetzt Open Source Software einsetze und die kommerziell verkaufen will, wie stelle ich denn dann sicher, dass die Open Source Software sicher ist? Mit dem NIST 2.
Kaufsuse kommt da. Ja, das ist tatsächlich das gewisse Problem. Ja? Also teilweise ist es teilweise eben das CA-Problem, weil du ja auch für Bibliotheken und so gucken musst, gerade wenn du sie eben dann doch auch verkaufst und Hersteller bist. Ja, aber natürlich das gesamte Betriebssystem zählt da rein. Ja, es ist ein in Gänsefüßen ungelöstes Problem oder andersrum. Das ist halt das, wo eine Suse sagt, warum haben wir das ganze Geld gemacht, in die Hand genommen und das gemacht. Eine andere Antwort habe ich darauf nicht. Ja, dein Problem. So, bitte.
Wenn ich jetzt als etwas kleinere Firma zwar nicht nachweispflichtig bin, aber trotzdem NIS 2 erfüllen muss, im Schadensfall, wie ist denn da der gedachte Ablauf, dass ich dann Regress gezogen werde? Was ist da angedacht?
Naja, also zum einen noch gibt es das so nicht in der nationalen Umsetzung. Ja? Insofern gucken wir mal, wie es dann konkret tatsächlich noch wird. Ja? Momentan haben wir erstmal nur das EU-Ding, aber wir müssen es in diesem Jahr angehen als Deutschland, sonst hat Deutschland ein Problem. Insofern weiß ich es tatsächlich noch nicht ganz genau. Aber prinzipiell ist das halt ein Bußgeldverfahren. So wie beim Datenschutz, DSGVO-Verstoß, muss man sich das angucken und dann als Aufsichtsbehörde mal sagen, was denn das Strafgeld ist. Ja? Und der Misserfolg gibt dir Unrecht. So, ganz vereinfacht. Ist einfach so. Ja, und dann natürlich, das muss man sehen, ja, ist immer auch bei den ganzen anderen Manager- und Bußgeldsachen. Ich habe alle Aufsichtsbehörden auch im Datenschutz immer schon als sehr natürlich bewusst wahrgenommen. Ja, die gucken schon auch, wer hat wie viel Dreck am Stecken, wer hat das wirklich grob fahrlässig, auch als Riese, der das besser wissen müsste, verletzt oder wo ist das jetzt vielleicht wirklich die kleine Klitsche in der Vorkette. Und wie, also das wird schon ja auch mit Augenmaß gemacht und auch nicht jeder Datenschutzverstoß, der einfach mal durch ein Incident passiert ist, den man vielleicht auch trotzdem hätte verhindern können, führt ja dann gleich zum 10 Millionen Euro Bußgeld. Ja? Aber die Fälle, wo das wirklich systematisch im großen Stil von Leuten, die es wirklich wissen müssten, gemacht wird, die haben ja dann schon zu Aktionen geführt. Ja? Insofern, ich würde jetzt einfach mal aus der Analogerfahrung zur DSGVO sagen, auch da wird man natürlich seine Präzedenzfälle, wo man mal ein Exempel statuiert, auch mal raussuchen. Das ist hoffentlich jetzt nicht so primär das Problem von uns hier im Raum. Aber es ändert natürlich trotzdem nichts dran, dass wenn ich meine Lieferanten behalten, also meine Einkäufer behalten möchte, und ich der IT-Lieferant oder der Partner bin, dass da vielleicht diese Fragen kommen müssen und ich irgendwann mich auch aufstellen muss, wenn ich diese Kunden behalten möchte und zum Beispiel für die Stadtwerke XY weiter als IT-Fuzzi tätig sein möchte. Ja, das ist einfach durch die Kette, wird es zu meinem Problem. Ja. Und sonst sagen die halt, dann brauche ich leider ein anderes Unternehmen oder ein großes. Ja. Gucken wir mal. Ja, ich glaube, damit haben wir eine gute Punktlandung. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Schön, dass ihr alle hier wart, in diesem kleinen V4, wie ich mir das so intim vorgestellt habe. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Ich freue mich jetzt schon auf die Chemnitzer Legungstage nächstes Jahr, auf ein Wiedersehen und wünsche euch noch alle Gute. Bis dann.